ich freue mich sehr, dass wir heute zwei Gäste hier bei uns im Studio haben, die direkt mit dem Film Frauenfilmtagen in Tübingen zu tun haben. Zum einen ist das die Sarah Aduse, die Protagonistin des Filmes Do You Remember, der gestern Abend als Eröffnungsfilm lief. Und dann ist es Angelica Cruz Aguilar, die Filmemacherin und Regisseurin vom Film Vivas, der heute Abend laufen wird. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo.
Hi. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Also wir sind freuen uns sehr darüber, immer auch direkt Protagonistinnen oder auch eben Filmemacherinnen hier bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, mir fällt es ein bisschen schwer. Also ich weiß nicht, ob es von euch eine von euch gerne als allererstes von ihrem Film berichten möchte oder ob euch das egal ist. Wir hatten leider vorher nicht so viel Zeit, das abzusprechen. Ja, ich frage das einfach jetzt mal so direkt.
Ja. Komm, Sarah, fang an.
Okay. Ja, mein Name ist Sarah Aduse, ich bin 31 Jahre alt. Mein Film Do You Remember Me geht um meine persönliche Geschichte. Und zwar, ich wurde als Kind genital verstümmelt und ja, ich erzähle in meinem Film, wie ich erstens wieder zu mir gefunden habe und warum die Menschen die Genitalverstümmelung in Äthiopien immer noch machen. Also ich bin nach Äthiopien gereist, um meine Beschneiderin damit zu konfrontieren, warum sie die Beschneidung gemacht hat oder immer noch machen. Und ja, ich denke, der Film war gestern sehr, also für mich war es sehr emotional, die Menschen, die so viel gefragt haben. Wie hast du das empfunden?
Ja, ich war ja gestern Abend, durfte auch bei der Premiere, so war es ja nicht natürlich, weil es lief ja auch schon auf anderen Filmfestivals, aber bei dem Eröffnungsfilm dabei sein. Und ja, ich finde es immer schwierig, weil man kann schlecht so sagen, bei solchen, dieser Art von Film hat mir gefallen oder so. Ich finde, das
doch,
passt.
Kann man schon
ja,
sagen.
Kann man, okay, wenn, ja. Also ich fand den Film sehr interessant und spannend. Und ja, wenn du meinst, man kann es sagen, hat er mir insofern gefallen, als dass ich eben finde, dass das ein ganz neuer Blickwinkel war, sich auch mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und was mich selber, also ich selber habe vielleicht so das erste Mal intensiver damals vor, ich glaube 20 Jahre ist es ja, dass von Waris Diri das Buch Wüstenblume, Desert Flower erschienen ist, damals dieses Buch gelesen, wie viele, denke ich, und mich damit angefangen, ein bisschen damit auseinanderzusetzen und finde es insofern, ja, natürlich erschreckend, dass es immer noch jetzt nach 20 Jahren so ein aktuelles Thema leider ist. Und ja, da würde ich auch gerne dich nochmal fragen. Du warst ja jetzt selbst in Äthiopien auch und das ist jetzt noch nicht lange her, vor 2 Jahren, oder?
Mhm. Ja. 2019.
Genau. Und seit 2007 ist ja in Äthiopien auch das gesetzlich verboten, genau, die Mädchen zu beschneiden. Hast du das Gefühl, dass sich in diesen Jahren seit 2007 da irgendwie was verändert hat, auch im Bewusstsein der Menschen? Also ich habe den Film gesehen, ich weiß ein bisschen was, aber ich würde gerne auch nochmal ganz persönlich deinen Eindruck kennenlernen, außerhalb jetzt nur von dem, was man im Film darüber schon gesehen hat.
Also während meiner Reise in Äthiopien ist mir ja aufgefallen, dass trotz dem Verbot immer noch Mädchen beschnitten werden, im Versteckten. Ja, ich denke, es hat schon ein Umdenken stattgefunden, dass die Menschen sich gefragt haben, ah, okay, es wird gesetzlich verboten. Ich denke, das hat schon etwas mit den Menschen gemacht, dass sie, ja, dass sie sich bewusst wurden, dass sie nicht mehr frei die Mädchen beschneiden dürfen, dass das verboten ist. Und leider passiert das immer noch im Versteckten. Ich denke, das war ein wichtiger Schritt, dass es verboten wird gesetzlich. Und das zweite Schritt, finde ich meiner Meinung nach, sollten die Menschen richtig aufgeklärt werden und vor allem auch Zugang zu Bildung haben, damit sie verstehen, warum die Genitalverstümmelung etwas Schreckliches ist.
Ja, man sieht im Film auch, dass du deine ehemalige Schule besucht hast. Und da stellt sich mir natürlich auch gleich die Frage, Inwiefern wird denn eigentlich, also wird denn von Regierungsseite, es gibt jetzt dieses Verbot, aber wird es dann sozusagen auch thematisch angegangen? Hast du vielleicht die Gelegenheit gehabt, auch mit LehrerInnen zu sprechen, ob das überhaupt, ja, im Lehrplan zum Beispiel überhaupt thematisiert wird oder ob es einfach dieses Verbot ist? Aber bei Verboten ist es ja immer so, wenn niemand eine Anzeige erstellt oder sich keiner darum kümmert, dann gibt es zwar die Gesetze, aber es ändert sich eben nichts. Mhm. Und deswegen würde mich auch interessieren, hast du den Eindruck, dass da an den Schulen etwas passiert?
Leider nicht. Also man redet nicht darüber. Es ist absolut ein Tabuthema. Es ist einfach im Gesetz verboten, aber sonst wird nie darüber gesprochen. Und also die Schulen waren auch selbst überrascht, als ich dorthin ging und gefragt habe, darüber zu sprechen mit den Schülern. Und es ist ja ein Tabuthema, eine Schande, wenn man darüber spricht. Und darum verstecken die Leute das.
Mhm. Und du selbst, ich meine, du bist mit 12, glaube ich, in die Schweiz gezogen. Mhm. Und gestern Abend hast du auch schon erzählt, dass das sicherlich einer der Punkte war, warum du überhaupt dich mit dieser Thematik dann auch für dich selbst auch auseinandergesetzt hast und dass du eben gar, wenn du in Äthiopien geblieben wärst, wahrscheinlich das nie hinterfragt hättest. Mhm. Und insofern ist für mich auch, oder für unsere ZuhörerInnen, denke ich, auch interessant zu erfahren, was es für eine Art von Auslöser gab oder wann du gesagt hast, ich möchte jetzt einfach auch darüber reden oder für dich selber auch überhaupt erst diesen Schritt gegangen bist, zu gucken, mir geht's seelisch nicht gut. Kann das möglicherweise daran liegen?
Mhm. Ja, also ich denke, ich bin meiner Mutter so dankbar, dass wir in die Schweiz gezogen sind. Und man muss verstehen, dass die Frauen in Äthiopien und allgemein in Afrika, wo die Genitalverstümmelung praktiziert wird, sie werden gefeiert, wenn sie beschnitten werden. Sie werden erst dann von der Gesellschaft akzeptiert. Und es heißt dann, sie sind erst dann richtige Frauen, wenn sie dieses grausame Ritual hinter sich haben. Und in der Schweiz ist es überhaupt nicht so. Also man darf frei denken, man kann frei wählen, was man glauben will. Und mir war es auch, bis ich 25 Jahre alt wurde, war es mir überhaupt nicht bewusst, dass ich... dass die Genitalverstümmelung etwas Falsches ist. Also es stimmt nicht ganz. In diesem Moment, wo ich beschnitten wurde, wusste ich, es ist etwas Falsches. Aber ich habe nie mehr darüber nachgedacht, weil das zu schmerzhaft war. An diesem Tag, wo ich beschnitten wurde, habe ich für mich entschieden, es für immer zu verdrängen und nie mehr darüber nachzudenken. Und erst mit 25 hat mich meine Freundin auf das aufmerksam gemacht und fragte mich, hey, hat die Beschneidung etwas mit dir gemacht? Und dort habe ich es angefangen zu hinterfragen. Ah, es könnte sein, dass die Beschneidung etwas mit mir gemacht hat. Und so habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Habe ich angefangen, das zu hinterfragen, dass es sein kann, dass es falsch ist und was die Beschneidung mit mir gemacht hat. Und das war mein persönlicher Durchbruch, dass ich angefangen habe, mich mit meiner eigenen Psyche zu befassen. Und die Schweiz dafür war ein perfektes Land, weil ich konnte mich therapieren. Ich hatte Zugriff zu Bildung, zu Büchern und alles. Und das war dann mein Anliegen, dass ich auch dieses Wissen, dass man sich auch heilen kann psychisch, mit Menschen zu teilen, die das ebenfalls erlebt haben und die Möglichkeit nicht gehabt haben, das zu hinterfragen. Das ist in den meisten Fällen so, dass Leute in Afrika, in Äthiopien, das Ganze gar nicht hinterfragen, weil das Bewusstsein dafür nicht her ist.
Ja. Ja, die Psyche hast du jetzt angesprochen. Entschuldigung. Ist der eine Aspekt, der andere Aspekt natürlich auch die körperliche Beschädigung.
Die seelische,
ja, ja. Genau. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit zum Glück, auch in der Schweiz und auch in Deutschland, so Rekonstruktionsoperationen durchzuführen. Das hast du, wird im Film auch gesagt, hast du gemacht, diese Operation in der Schweiz. Es kam, was ich ganz interessant fand, die Frage aus dem Publikum gestern, ob das dann auch in Äthiopien möglich wäre. Mhm. Hast du schon?
Ja, also in Äthiopien, ich denke nicht, dass sie so weit sind.
Ja.
Ich habe ja meine Stiftung gegründet im Dezember und im April gehen wir online, www.sarah-aduse-foundation.org. Und dort wollen wir dieses Wissen von westlichen Welt nach Äthiopien bringen. Und wir wollen Ärzte, Hebammen, alle Pflegepersonal ausbilden, dass sie ganz genau Bescheid wissen, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich freue mich sehr darauf.
Ja, das ist sicherlich eine ganz tolle Sache und ich wünsche dir da auch ganz viel Erfolg. Und ich denke, dass es auch so ist, dass diese technischen, sage ich mal, Dinge erst dann wirklich relevant werden, wenn eben, also wenn dieses Bewusstsein, dass es sich dabei um eine Verletzung, um eine Missachtung der Menschenrechte handelt, erst, also das ist so, denke ich, der erste Schritt. Ich glaube, dass ihr da mit eurer Stiftung dann auch in diesem Bereich aktiv werden wollt, also was die Bildungsarbeit angeht.
Absolut. Also wir setzen ganz bewusst auf das Bewusstsein. Wir wollen das kollektive Bewusstsein erweitern. Ich denke, das Problem wie auch die Lösung ist das Bewusstsein.
Ja, das kann ich dir so nur zustimmen. Ja. Und ich fand es auch sehr interessant in dem Film gestern, dass du hast dich getroffen mit einer alten Freundin aus Kinderzeiten und deiner Cousine. Und da war dann eigentlich ziemlich schnell auch klar für uns ZuschauerInnen, ja genau, dass dieses Bewusstsein eben dann auch bei Frauen, wo man auch den Eindruck hat, das sind junge Frauen, das sind starke Frauen, gar nicht da ist und dass sie selber eigentlich auch gar nicht erstmal gar nicht so ansehen als eine Beschädigung ihrer selbst, sondern das sogar als deine Cousine, das klang wie, als ob sie sich wie eine Ehre, also das war auch schockierend. Und wie hast du das ausgehalten?
Du hast das live miterlebt, du hast das im Film gesehen, als sie sagte, ich weiß gar nicht, was dein Problem ist.
Ja.
Ich bin stolz darauf, ich hätte mich geschämt, wenn ich nicht beschnitten wäre.
Ja.
Und du hast ja meinen Blick gesehen im Film.
Ich fand, dass du total gut mit der Situation da umgegangen bist. Mhm. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, dass ich da so ruhig da reagiert hätte. Aber du hast natürlich auch einen langen Weg durch, bis du zu diesem Punkt gekommen bist, denke ich. Also dann auch
absolut. Absolut. Also ich wusste ja, dass ich die Menschen nicht verurteilen darf, weil sie machen ja dann direkt zu.
Ja.
Und das war ja nicht mein Ziel. Ich wollte ja mit den Menschen reden und sie verstehen können, was sie denken. Und ich war einfach perplex, als sie das sagte. Aber das hat mir auch gezeigt, dass genau dieses Bewusstsein nicht hier ist. Also, dass sie denken, ich müsste mich schämen, wenn ich nicht beschnitten wäre. Das ist ja wirklich krass. Ja. Und wie du auch sagtest, ich habe natürlich eine andere Beziehung zum Thema Beschneidung, weil ich bin erst mit 12 Jahren in die Schweiz gekommen und bis dahin habe ich auch nicht hinterfragt, bis ich 25 Jahre alt wurde. Und ich denke, wir dürfen wirklich nicht die Menschen nicht verurteilen, die nicht diesen Zugang hatten, sich auf eine tiefe Ebene zu hinterfragen. Verstehst du, was ich meine?
Ich denke, das ist in gewisser Weise auch ein Privileg, vielleicht.
Absolut.
Überhaupt, diesen Zugang dazu zu haben, wie du sagst, das wäre bei dir nicht passiert, wenn du nicht in der Schweiz gelebt hättest.
Genau.
Und die Frage, die sich mir auch gestellt hat in dem Zusammenhang, ist, ob du vielleicht weißt da sicherlich auch, kennst du auch Dinge, inwiefern das in der Schweiz, also es gibt ja sicherlich auch viele andere Menschen mit Migrationsgeschichte, die in der Schweiz leben und da, inwiefern das da ein Thema ist. Und also in Deutschland, weiß ich, sind es, glaube ich, ungefähr um die 70.000 Frauen, hat Tade Femme hat das auch erhoben, die beschnitten sind. Und 10.000, 17.000 oder ich weiß die Zahl nicht ganz genau, aber es sind ja eh immer nur Schätzwerte, die davon noch betroffen sind. Und inwiefern ist das denn in der Schweiz auch ein Thema?
Ja, in der Schweiz sind ja 22.000 Frauen und Mädchen davon betroffen, ist auch Schätzungen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher. Es kommen leider nicht viele Frauen auf mich zu, was mich sehr traurig macht, weil ich meine, ich bin in die Öffentlichkeit gegangen und habe ja, also das Tabu gebrochen. Und ich würde mich freuen, wenn sich mehr Frauen bei mir melden würden, weil das war der Durchbruch für mich, als ich angefangen habe, darüber zu reden. In meiner Familie gab es Durchbrüche. Es wurde nicht mehr geschwiegen, dass etwas falsch gelaufen ist in der Familie. Und viele Menschen denken, wenn ich anfange, darüber zu sprechen, wenn ich das Tabu breche, verrate ich meine Familie. Oder ich bin nicht mehr loyal ihnen gegenüber und das ist falsch, meiner Meinung nach. Erst wenn man offen darüber spricht und wenn man auch sagen kann, ja, das hat mich verletzt, kann eine Heilung stattfinden, auch in einer Familie. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn sich viele Frauen wie möglich bei mir melden würden. Wie du sagtest, es sind 70.000 Frauen hier in Deutschland, die betroffen sind und in der Schweiz 22.000. Es wäre ja schön, wenn wir alle zusammenhalten können und dafür losgehen.
Ja.
Ja.
Aber du hast deine Familie angesprochen. Inwiefern kommt deine Familie denn damit klar, dass du jetzt das öffentlich gemacht hast und darüber redest?
Am Anfang waren sie nicht glücklich darüber. Sie waren schockiert, als ich bei 20 Minuten ganz groß auf Frontbild kam. Ich wurde genital verstümmelt. Auch ich war zuerst unsicher, oh, habe ich das Richtige gemacht? Sollte ich mich schämen, dass ich über meine Genitalien spreche? Aber heute rückblickend, ich bin vor 3 Jahren in die Öffentlichkeit gegangen. Ich konnte mich auf eine tiefe Ebene finden. Mit meiner Familie habe ich ganz eine andere Beziehung. Ich bin meine Träume und Visionen am Realisieren, sprich am Wahrmachen. Und durch meine Arbeit gebe ich diesen Schmerz, wo ich erlebt habe, einen Ausdruck, indem ich dafür losgehe und sage, es sollte kein Mädchen mehr auf dieser Welt beschnitten werden. Und diese Arbeit erfüllt mich auch irgendwo total, weil ich sagte mir einmal, es kann doch nicht sein, dass ich die Beschneidung erlebt habe und ich mache nichts dafür. Das treibt mich total an, also, dass ich die Arbeit jetzt mache und ich habe dadurch wirklich eine tiefe Zufriedenheit in mir gefunden.
Recht herzlichen Dank. Ich glaube, wir spielen jetzt einfach noch mal ein bisschen Musik von dir. Und zwar hast du uns noch einen Musikwunsch auch mitgebracht, Unsure Point. Vielleicht magst du kurz was dazu sagen.
Ja, dieses Lied ist mit Lebensfreude verbunden. Und lasst euch einfach mitziehen, mitreißen.
Ja, es hört doch schon schneller auf, als ich dachte. Herzlich willkommen zurück hier im Lokalmagazin, in der zweiten Stunde des Lokalmagazins im Freien Radio Wüste Welle, Tübingen, Reutlingen, 96,6 MHz im Netz unter www.woeste-welle.de. Und ich freue mich sehr, wir haben heute auch noch einen zweiten Gast, das ist die Angelica Cruz Aguilar. Jetzt springen wir vom afrikanischen Kontinent nach Amerika, und zwar nach Mexiko. Angelica, könntest du für uns vielleicht kurz erzählen, worum es in deinem Film geht?
Ja, ich habe einen Film gemacht über Femizide in Mexiko. Und ich wollte mich zuerst nur konzentrieren an die feministische Bewegung in Lateinamerika, weil in den letzten Jahren ist sehr stark geworden in ganz Kontinent, von Argentinien, Chile bis zu Mexiko. So ganz Lateinamerika ist sehr stark mit den Bewegungen. Ja, und in Mexiko haben wir ein großes Problem so mit Gewalt gegen Frauen und das Problem von Feminizid, weil wir haben so in Mexiko passieren 11 Femizide am Tag, so brutale Morde gegen Frauen. Und Vivas geht um zwei Geschichten, so die zwei Protagonisten sind Angehörigen, so die Mutter von zwei Opfern, zwei kleine Mädchen, die sehr schlecht ermorden werden, so, und ja, über das berichte ich.
Ich hatte die Gelegenheit, den Film auch schon vorab zu sehen, und insofern weiß ich so ein bisschen was alle anderen noch nicht wissen hier in Tübingen zumindest, weil der Film ja erst heute Abend läuft. Und ich muss sagen, mich hat persönlich der Film auch sehr bewegt. Ich habe selber auch zwei Kinder und es ist immer noch mal was anderes, wenn man sich theoretisch mit diesen Themen auseinandersetzt. Und wir haben hier in der Wüstenwelle auch schon öfter darüber berichtet, weil einfach diese Frauenbewegung in Lateinamerika ja sehr stark ist und sehr laut ist. Und ja, militant würde ich nicht sagen, aber radikal, finde ich, das wäre ein gutes Wort. Militant sicher auch zum Teil, aber das finde ich auch persönlich jetzt durchaus angebracht. Wenn man das mal, du hast gesagt, 11 Morde pro Tag. Wir haben hier in Deutschland, glaube ich, eine Statistik jeden dritten Tag. Und das ist, genau, alle 75 Stunden ist auch schon erschreckend genug. Ja. Und das ist aber doch nochmal eine ganz andere Dimension. Und auch, wenn man das aufs Jahr rechnet, dann 4.000, glaube ich, um die 4.000 Femizide in Mexiko. Und das sind ja dann, ist ja auch immer nur die Dunkelziffer ist ja immer viel höher, das wissen wir ja bei solchen Sachen, weil ja viele Fälle auch gar nicht aufgeklärt werden, genau. Und auch gar nicht als Femizide überhaupt erstmal eingestuft werden oder die Mädchen einfach verschwinden und die Fälle sozusagen nicht abgeschlossen sind. In deinem Film bekommt man einen sehr guten Eindruck von der Situation. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, inwiefern wie geht dann die Regierung damit um? Hast du auch versucht, mit Vertretern zu sprechen? Im Film sieht man da nichts davon, aber wahrscheinlich habe ich mir dann gedacht, hast du einfach Ablehnungen bekommen? Oder ja, das würde mich interessieren, inwiefern die Regierungsseite, wie die darauf reagiert, auf die Proteste und auch auf die Situation.
Ja, das ist ein großes Thema, aber ich wollte in meinem Film zuerst mir nur an die Frauen konzentrieren und zuerst, wie ich gesagt habe, ich wollte nur über die feministische Bewegung berichten, weil ich kannte damals keine richtige Femizide Betroffenen oder dieses Thema war so weit weg von mir. Aber als ich angefangen habe zu drehen, die Geschichte hat sich ein bisschen geändert, weil dann habe ich die Protagonistin kennengelernt, dann habe ich auch realisiert, dass über Feminismus in Mexiko zu sprechen, kann man nicht ohne Femizide auch zu sprechen. Das hängt zusammen. So, das Thema motiviert ein anderes, um die Frauen auf die Straße zu gehen und so weiter. Und ich habe auch mit ein paar Leuten von Regierung gesprochen und so, aber ich habe am Ende entschieden, dass ich werde nur die Geschichte an die zwei Frauen konzentriert, so die zwei Muttern, weil ich denke, in dem Fall es ist wichtig, auch diese Stimme zu denen zu geben, weil sie sind, die das erleben haben. So da und nicht nur diese zwei, da gibt es viele andere, wo auch die Gerechtigkeit noch nicht gekommen ist. So, vielleicht diese zwei hatten Glück gehabt oder was heißt Glück, so haben gekämpft und haben etwas geschafft. Aber es ist so schwierig, die Polizei macht nichts, die Regierung macht nichts. So, nichts immer natürlich. So, da gibt es Fälle, dass gelöst werden können. Aber am meisten passiert nichts. So. Und wir haben auch eine sehr
radikale Idee für unsere Präsidentin, die eigentlich von der linken Partei kommt und hat auch vorher viel versprochen, auch die Feministinnen oder die Frauen zu unterstützen von Gerechtigkeit und Gleichberechtigung. Aber nichts passiert so. Es ist das Gegenteil. So in den verschiedenen Demos in den letzten Jahren, seit 2020 habe ich angefangen zu drehen. Und 2021 der Präsident hat eine Mauer gebaut, um die Gebäude, historische Gebäude zu schützen. So, er interessiert sich mehr für die Materialsachen als für die Leben des Frauen. Und das ist ein großes Thema, auch zu sprechen, so Politik ist dabei, so das Thema Bildung, das Thema Machismus, da gibt es so viele Sachen, dass dieses Problem sehr groß machen. Und nicht nur in Mexiko. Ich meine, am Ende habe ich alles in Mexiko gelandet, weil das war auch der Zeit der Pandemie. Ich wollte eigentlich nach Argentinien und Chile auch gehen, wo auch die Demos sehr stark sind. Aber ich konnte nicht und dann dachte ich, okay, ich gehe nach Mexiko, weil ich aus Mexiko komme und ich habe genug Material dort zu trennen und zu machen. Ich habe genug Geschichten und war eine gute Entscheidung, weil es mein Land ist und natürlich ich bin mit den Mädels, ich kämpfe auch für die Gleiche, was sie müssten, obwohl ich nichts mehr dort wohne.
Du wohnst jetzt in Deutschland, in Stuttgart und du warst aber auch mal in Tübingen, das fand ich auch ganz wichtig, dass wir das auch nochmal erwähnen, weil das ist ja deine Abschlussarbeit, du hast hier Medienwissenschaften studiert.
Genau, aber ich wohne in Deutschland seit vielen Jahren. Ich wohne seit 10 Jahren in Deutschland, immer im Süden. Jetzt bin ich mehr in Berlin auch, aber es ist immer unterschiedlich. Ich bin gekommen, weil ich wollte Deutsch lernen und so weiter. Und dann habe ich hier meinen Master studiert. Aber ich bin sehr oft auch in Mexiko und ich vermisse auch sehr, in Mexiko zu sein.
Und daher, also ist es deine Motivation, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist eben, weil du diesen persönlichen Bezug hast und einerseits zu Mexiko und andererseits aber, man kann das nicht trennen, die Frauenbewegung einerseits in den lateinamerikanischen Ländern und von diesen Femiziden natürlich, das geht ja Hand in Hand, also es bedingt sich ja natürlich auch gegenseitig. Und ein Punkt, der mich dabei auch immer, die Frage, die sich mir auch immer stellt, ist, wie ist die Rolle jetzt von den Institutionen einerseits, also da hast du schon ein bisschen was gesagt, aber auch zum Beispiel die Rolle der Kirche. Also ich weiß, dass ich war selber mehrere Jahre in Nicaragua und da ist die Frauenrechtssituation auch ähnlich schlimm wie in anderen Ländern in Lateinamerika oder auch in Südamerika. Und da hat die Kirche einen großen Einfluss, dass sich die Situation auch eben nicht unbedingt verbessert in manchen Bereichen. Würde mich interessieren, ist das in Mexiko auch so aus deiner Erfahrung heraus? Also ja.
Ja, natürlich, bestimmt hat die Kirche einen großen Einfluss auch an die Mentalität der Leute, weil in Mexiko sind die Leute auch sehr katholisch. Da gab es auch solche Proteste gegen die Frauen, die diese Schwangerschaftsabbruch machen wollten. So, die Kirche war viel, viel dagegen, zum Beispiel mit solchen Rechten, dass ich denke, sind essentiell auch für diesen Kampf von Frauen oder auch sexuelle Rechte oder Selbstentscheidung für viele tausenden Sachen. Aber ich weiß nicht, wiefern in dieser Situation mit Femizide konnte die Kirche involviert sein. So, ich denke, das ist ein strukturelles Problem, ein Problem auch mit Bildung, wie ich gesagt habe. So, auch diese No-Action von die Behörde, von der Regierung, dass nichts passiert, dass ich denke, diese Message ist falsch zu den Leuten allgemein, so zu diese Männer, die von diesem patriarchalischen System kommen. So, die Leute, die das machen, denke ich nämlich an, dass dass sie haben keine, sie reflektieren nichts, was sie machen. So, sie sind, also was soll ich sagen, sie sind zuerst verrückt und vielleicht denken sie auch, es ist egal, wie ich das mache, es ist egal, wie ich diese Frau ermorde, es ist egal, wie ich gewalttätig mit einer Frau bin, es wird nichts passieren. So, obwohl die Gesetze sehr schön geschrieben sind und da steht so, 70 Jahre lebenslang oder was weiß ich, passiert nichts. So, oder zumindest viele von diesen Fällen sind straflos und es gibt nicht genug auch Anzeigen. So, wir reden über 11 Frauen pro Tag. Aber ich bin sicher, die sind mehr. Was ist mit dieser Geschichte, die wir nicht kennen? Was ist mit diesen Frauen, die nichts etwas erzählen haben? In den letzten Jahren, denke ich, deswegen dachte ich, es ist sehr wichtig, dass diese Bewegungen sehr stark geworden sind. Weil dann die Attention geht zu diesen Frauen, die vielleicht laut sind oder vielleicht sind unbequem für viele. Aber die Leute fangen an zu denken, oh, was ist los? Warum sind sie sauer? Was das Problem ist? So, ich weiß nicht, ob ich deine Frage geantwortet habe.
Ja, nee, das war schon das, worauf ich hinaus wollte, ist ja so diese Ursachen. Ja, also und da meinte ich, deswegen meinte ich mit der Kirche und weil die oft, also dieses Frauenbild, was letzten Endes ja irgendwo dazu führt, aus meiner Sicht, dass es überhaupt möglich ist, dass diese Gewaltbereitschaft in so extrem hohem Maße da ist und dass man auch denkt, ja, die Frauen sind es nicht wert, dass man sozusagen sich diese Fälle verfolgt. Und deswegen meinte ich, dass eben diese Haltung, eine Frau hat eben die und die Rolle und hat sich unterzuordnen. Und ich denke, das ist eben auch, dann können wir den Bogen auch zu dir, zu deinem Film, Sarah, ziehen, weil das ist ja auch dieses, dass eine Frau überhaupt ein Recht hat auf eine erfüllte Sexualität im Fall jetzt von deinem Thema und aber im Fall von den Femiziden ein Recht hat auf ein selbstbestimmtes, freies Leben, frei von Gewalt, frei von Angst, dieses Bewusstsein überhaupt in der Bevölkerung, dass es kann ja so in dem Sinne nicht da sein, sonst wäre die Politik ja auch sozusagen verpflichtet, da auch mehr zu handeln. Und ich glaube, das ist auch der große Punkt. Und da hast du ja auch schon gesagt, Angelika, dass Bildung der Schlüssel auch in dem Bereich natürlich ist. Und das ist sicherlich auch sehr wichtig. Weißt du, inwiefern das habe ich Sarah gefragt, würde ich dich auch gerne fragen, dass denn in den Schulen auch ein Thema ist oder wird es überhaupt auch in den Familien oder wird darüber gesprochen? Also jetzt nicht nur die Betroffenen, sondern eben auch die Nicht-Betroffenen beziehungsweise eben wird das thematisiert in der Gesellschaft, unabhängig jetzt von den Protesten, sondern im alltäglichen Leben?
Ich denke, jetzt in der letzten Zeit hat sich das geändert. Und wegen auch dieser Proteste oder wegen dieser Bewegungen weltweit. Ich sehe, dass dieses Thema hat mich so interessiert, weil in der Zeit, ich habe Journalismus vor 10 Jahren in Mexico City studiert. Und ich war sehr involviert auch in Proteste, weil ich sollte etwas berichten. Aber so eine Bewegung wie diese in den letzten Jahren habe ich nie gesehen. Und ich meine nicht nur in Mexiko, weltweit, so wir sehen, wie stark die Frauen allgemein heutzutage sind. Und deswegen denke ich, dass das Thema ist jetzt auf den Tisch. Die jüngeren Frauen denken mehr darüber. Und die Familien, ich denke, die Mutter auch, so die Angehörigen, reden mehr über das Thema mit den Leuten. Aber trotzdem, es ist noch nicht genug. Wir haben noch nicht geschafft, so weit zu kommen, dass das Thema noch nicht ein Tabu ist. Weil das Thema, das Wort Feminizid, ist noch ein Tabu für viele. So, vielleicht in Mexiko zum Beispiel in den Nachrichten siehst du jeden Tag solche Nachrichten. So, das ist jeden Tag etwas mit Frauen. Nicht nur mit Frauen, auch mit Mord und Kriminalität und so weiter. Aber man, man weiß jetzt, dass diese Zahlen existieren. So jetzt, okay, vielleicht sind Zahlen, Zahlen haben nicht diesen Hintergrund, ja, um das zu mehr zu verstehen. Aber ein bisschen langsam gehen wir weiter mit dem Thema. Und ich denke auch in der Schule, so manche Institutionen, man muss auch nicht sagen, so Mexiko macht gar nichts. Sie machen so, Lateinamerika versucht auch ein bisschen ein paar Programme oder ein paar Ideen zu verbreiten, so Informationen zu verbreiten, aber ich denke, sie machen das nicht immer so ganz richtig, um mehr Leute zu erreichen. Und es gibt auch viele Leute, jetzt habe ich auch viel erlebt mit dem Doku, viele Leute aus Mexiko oder Lateinamerika müssten solche Filme nicht sehen. Warum? Weil es ist sehr unbequem, auch diese Geschichte zu hören. Ja, es ist unbequem. Aber man muss das hören. Man muss Geschichte so wie die Geschichte von Sarah auch hören. Wissen, dass das existiert. Diese Realität existiert. Und obwohl wir Privilegien haben in Ausland, in Mexiko oder wherever, es konnte auch zu uns passieren. Es konnte auch zu den Leuten hier in Deutschland passieren oder in Europa. So, dieses patriarchalische System ist sehr geprägt in unserer Welt, dass wir noch nicht genug Freiheit haben.
Ja, da kann man eigentlich nichts hinzufügen, finde ich. Und ich würde ganz gerne jetzt auch mal einen von deinen Musikwünschen spielen. Und zwar habe ich jetzt Querida Muerte.
Querida Muerte.
Und magst du was dazu sagen, oder?
Querida Muerte ist ein Lied, die auch über diese Gewalt spricht. Und René Gauss ist eine amerikanische, mexikanische Sängerin, die auch für die Rechte von Frauen kämpft und LGBTQ+-Rechte und so weiter und so fort. So ist auch eine Aktivistin. Aber dieses Lied heißt so Liebe, Tod. Und da in Coro kommt so Bitte, Tod, bitte, Mord. Don't kill us, don't kill us, don't kill us. Und ich finde es sehr wichtig, diese Message, dass sie hier uns teilt.
La otra cuadra es un poco lo mismo, ciudad exponencialmente pesada.
Ja, jetzt haben wir noch knappe 10 Minuten für unsere letzte Gesprächsrunde. Wir sind hier immer noch im Freien Radio Wüste Welle und ich freue mich sehr, dass die Sarah Aduse und die Angelica Cruz Aguilar da sind. Protagonistin und Filmemacherin, die bei den Frauenfilmtagen auch ihre Filme vorstellen, dieses Jahr hier in Tübingen. Und jetzt haben wir zwei, also ich habe euch gerade gefragt in der Pause, als das Lied lief, worüber ihr noch sprechen möchtet. Und da ging es darum, dass man über diese Kraft der Frauenbewegung nochmal sich unterhält. Das finde ich auch sehr wichtig, möchte ich auch gerne machen, vielleicht als letzten Punkt. Aber mir ist auch noch ein Punkt eingefallen, und den ich gerne ansprechen würde und wo ich auch gerne eure Meinung dazu hören möchte, ist, wir reden viel oder ich finde, es ist sehr wichtig, dass wir die Betroffenen darstellen und das Elend und das Leid der Frauen jetzt in Mexiko zum Beispiel einfach offen für alle sichtbar sozusagen sichtbar machen und auch, dass du diese Kraft und diesen Mut hast, Sarah, über deine Geschichte zu erzählen. Aber was immer so ein bisschen, die Frage, die sich mir stellt, ist, was ist eigentlich mit den Männern? Wo sind die Männer? Und wir leben in einem patriarchalen Strukturen überall auf der Welt, also auch hier in Europa aus meiner Sicht immer noch. Und die Frage ist dann, wie können wir denn da eventuell auch ansetzen? Und was ich sehr wichtig oder sehr schön fand in deinem Film, Sarah, war, dass du mit einem Menschenrechtler gesprochen hast und der sich eben auch gegen die Genitalverstümmelung, Beschneidung ausspricht. Und vielleicht könnt ihr beide noch mal was sagen, wo ihr da die Möglichkeiten seht, dass wir sozusagen, natürlich einerseits wir Frauen müssen oder als Frauen gelesene Personen müssen sich verbünden und alle, die unter dem Patriarchat leiden. Aber Männer leiden ja letzten Endes indirekt ja auch darunter. Und wo seht ihr da die Möglichkeiten, euren Themen da anzusetzen?
Mhm. Also ich finde das auch falsch, wenn man für alles die Männer Schuld gibt. Das sind sie nicht. Es gibt gute Männer und es gibt Männer, die ja, Femizide nicht unterstützen, wie auch Genitalverstümmelung nicht unterstützen. So, ich bin auch, um zu sagen, ganz dagegen, gegen die Männerbeschneidung, finde ich auch schrecklich. Und aber die Frauen, die leiden, also ich kannte ja deine Geschichte nicht, Angelika, also dein Film, ich bin schockiert, dass in Mexiko 11 Frauen an Femizid leiden, also 11 Frauen am Tag umgebracht werden. Und es schockt mich, dass unsere Erde sich auf diesem Bewusstseinslevel befindet. Und auch mit Genitalverstümmelung, es sind 250 Millionen Frauen und Mädchen davon betroffen. Und das muss jetzt enden. Dieses Leid an Frauen, an Mädchen, die unschuldig sind, die sich nicht wehren können, muss sich ändern. Und deswegen finde ich das toll, Angelika, dass du diese Arbeit machst. Und jetzt muss einfach eine neue Ära starten, in der Menschenrechte als Priorität angesehen werden, und zwar auf allen Bereichen.
Danke, Sarah. Ich denke auch so, die Problematik, die wir Frauen weltweit haben, sind vielleicht unterschiedlich, aber wir sind zusammen in das, und wir müssten, denke ich, viele von uns müssten einfach weiterkämpfen, dass alles gleich vor uns und Frauen und Männer ist. So, wir müssten nichts über die anderen sein, nur dass sie respektieren uns und dass diese Gewalt gegen uns stoppt. Du fragtest, welche Rolle spielen auch die Männer? Diese Frage kam auch viel bei mir, wenn ich auch Q&A nach dem Film Vorträge hatte. Wo sind die Männer zum Beispiel? Wo sind die Vater, die Mädels? Ja? In diesem Fall habe ich immer beantwortet, dass ich wollte nur die Konzentration in diese Frauen haben, weil ja, die Stimme sollte in den Frauen bleiben, aber das bedeutet nicht immer, dass die Männer auch nichts involviert sind. Zum Beispiel in dem Fall von Lorena, der Mann ist immer dabei mit ihr und kämpft auch, und in den Demonstrationen, weil in Mexiko die Demos sind nur für Frauen, was eigentlich sehr gut finde, und ich werde später warum auch, weil sonst ist sehr chaotisch. Manche Männer verstehen nicht. Sie nennen uns Feminazis, sie nennen uns verrückt, wir sind hormonell, keine Ahnung. Und manche Männer verstehen einfach nicht. Und es ist auch nicht seine Schuld, okay? Aber das ist auch ein Art, um den Weg, um die Sachen zu ändern, und auch, dass die Leute reflektieren und analysieren, warum es so ist. Ja? Vielleicht in Deutschland ist es anders, weil ich war auch in manchen Demos hier, und ich versuche, so die Kollektiven, die Männer rein zu bringen, was auch gut finde, aber die Realitäten sind total unterschiedlich. Was ich sagen will, auch, es ist auch wichtig, natürlich die Männer zu haben, auch dort, um das Problem zu verstehen. Aber sie müssen auch zuerst Respekt an der Thematik haben und mehr darüber verstehen. Wie kann man das hinkriegen? Habe ich nicht genau jetzt das an Bord. Aber ich denke auch, für mich, was ist auch erlebt habe, als ich in den Demos war. Weil ich war nicht nur mit meiner Kamera, ich war auch dabei. Ich war auch innen. Und es ist so wie in Mexico City, es ist so wie eine Party. Und die Energie nur mit Frauen ist total unterschiedlich, wenn auch Männer dabei sind. Nichts, weil ich sage, das ist schlecht, das ist gut, auch mit Männern zusammen etwas zu machen. Aber diese Energie, die die Frauen kreieren, gibt es mehr Power, gibt es mehr Verständnis, man versteht sich besser. Ich weiß nicht, wie kann ich das sagen. Aber das ist auch wichtig, dass wir diese Plätze und diese Möglichkeiten haben, zusammen zu sein als Frauen.
Mir ging es auch hauptsächlich darum, um die Verantwortung zu nehmen. Also ich sehe das ganz genauso, wie ihr das auch beschrieben habt, dass es einfach auch ganz wichtig ist, dass man auch diese Schutzräume hat und eben auch diese Bereiche hat, wo einfach klar ist, mir kann jetzt hier nichts passieren, weil wir, ich weiß, ich habe gerade einen Hinweis gekriegt, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Aber ich denke, als letzten Satz von mir vielleicht noch, ist, dass wir einfach da alle mit rannehmen müssen, um diese Probleme zu lösen. Sarah, du wolltest auch noch was sagen?
Genau. Also ich finde das auch toll, dass jetzt so Frauen wie Angelika und ich am Front losgehen und ja, die Welt versuchen, zu einem schöneren Ort zu machen. Verfragt. Ja.
Dann möchte ich mich auch nochmal an der Stelle ganz, ganz herzlich hier bei euch bedanken, dass ihr für uns hier im Studio wart und kann allen nur empfehlen, nutzt die Gelegenheit noch und schaut euch die Filme an, geht in die Filme, auch wenn die Themen hart sind, aber das ist so wichtig, dass wir einfach darüber Bescheid wissen, darüber berichten und kommt alle zu den Frauenfilmfesttagen in Tübingen.
Dankeschön.
Danke.